Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, natürlich auch liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, denn unsere erste Sendung, die ist ja über die Mattscheibe geflimmert und Sie konnten sie als Stream sehen. Und jetzt haben wir natürlich unsere ganz normale Hörfunkaktivität wieder ausgegraben. Die machen wir natürlich weiter, da wird es auch keine Einbußen geben. Heute zur 60. Sendung begrüßen wir Sie aus dem Studio in Köln.
Guten Tag, das war's von mir.
Gut, dann so. Wollen wir mal ganz kurz reinhören. Wir haben etwas über ABCD-Netz gemacht letztens. Mhm. Und dazu hat sich Wolfgang Nölke aus Berlin gemeldet. Mit ihm wollen wir gleich mal über das Thema sprechen. Er hat viele Dinge live miterlebt und da gibt es ein paar ganz interessante Aspekte, die wir so gar nicht angesprochen haben.
Dann wir wollen ein bisschen was wieder erzählen über Schäuble und seinen geliebten Bundestrojaner.
Naja, ich möchte eigentlich etwas mehr über Rootkits sprechen. Da werden eine ganze Menge Dinge hineininterpretiert und keiner weiß so richtig, habe ich den Eindruck, was ein Rootkit ist.
Nicht mal die Fachleute. Wir sind davon ausgegangen, kann man überhaupt sowas machen, was er vorhat, dass man das nicht merkt und so weiter. Und
eher nicht.
Ja gut, okay. Und mit Rootkits könnte man sowas vielleicht hinkriegen. Aber die findet man auch.
Kann man eine ganze Menge hinkriegen. Ja. Und das mit dem Finden, da möchte ich erstmal widersprechen. Also es ist denkbar, dass es Rootkits gibt, die man nicht findet.
Und dann haben wir noch ein Gespräch mit Tom Inderin an die Uni Saarbrücken. Da geht es um eine Verifikation von Fehlern. Und Microsoft lässt dort forschen, um weniger Fehler in den Betriebssystemen nachher zu haben. Das könnte ein sehr, sehr interessantes Thema sein.
Guten Tag, Wolfgang Nölke nach Berlin.
Hallo, Wolfgangs, alle beide.
Wolfgang, Wolfgang, Wolfgang. So, in der letzten Sendung haben wir so ein bisschen Blödsinn erzählt, also ich zumindest. Und zwar sagte ich, es gäbe beim B-Netz hätte es einen Nord-, einen Mittel- und einen Südsender gegeben. Das passte zum Eurosignal.
Ja, das Eurosignal brauchte man, um überhaupt erreichbar zu sein. Also ich habe es jedenfalls damals so eingesetzt, weil man ja, wenn man viel unterwegs war im Bundesgebiet wie ich damals, über das B-Netz gar nicht erreichbar war, sofern der Anrufer nicht wusste, wohin er anrufen sollte. Er musste immer die Vorwahl dieser Funkstelle wissen und kennen, um
im Gegensatz,
den Teilnehmer zu erreichen.
Im Gegensatz zu mir hast du das ja alles persönlich mitgemacht. Du bist ja Fachjournalist und hast ganz, ganz früh ein Autotelefon gehabt. Sag mal, wie kamst du denn da überhaupt dran? Das musste man doch nachweisen, dass man bedürftig war.
Ja, man musste das nachweisen. Ja, ich war damals Redakteur einer Tageszeitung und hatte sozusagen Sonntagsdienst und das hieß Residenzpflicht. Das heißt, ich musste zu Hause sitzen, ob die Feuerwehr anrief oder die Polizei, darauf musste ich warten, wenn irgendwo ein Unfall passiert war, um dann rauszufahren und zu fotografieren oder einen Bericht zu schreiben. Und das war dann auf die Dauer langweilig. Und dann habe ich mir aber überlegt, was mache ich jetzt? Ich kannte ja das A-Netz sogar noch von meinem Vater. Der hatte das in seinem Auto, ein uraltes Röhrengerät. Und
das war aber ganz selten, das A-Netz,
das, ne? Das war in den 50er Jahren, Ende der 50er Jahren kam das. Das war ein richtiges Röhrengerät mit einem Zacker drin.
Musste man da adelig sein für, um sowas zu kriegen?
Man musste vor allen Dingen viel Geld bezahlen dafür. Das kostete 15.000 Mark und wenn man bedenkt, dass damals eine Postkarte 10 Pfennig kostete, kann man das durchaus mal mit 10 multiplizieren.
Das waren 5 Pfennig damals. Oder ich habe diese alten Postkarten noch, ja.
Hast du noch, ja.
Ich musste da nochmal dazu sagen, also nicht, dass jemand auf die Idee kommt, man konnte im Auto sitzen, sich irgendwie die Gegend ansehen und dann stundenlang telefonieren. Dann konnte man nicht mehr wegfahren, weil die Batterie leer war. Und man musste also den Motor laufen lassen, wenn man im Stand telefonieren wollte.
Der Motor musste liefen und man hatte so eine Art Autoradio. Das war nämlich eins der ersten Geräte, das war durchstimmbar. Das Gerät. Man musste also auf so einer Skala richtig einen freien Sender suchen. Und dann konnte man ein Fräulein vom Amt erreichen und musste die Nummer nennen des Teilnehmers, den man erreichen wollte. Und dann hat die verbunden. Und man
hörte das so klackern. Du musstest ja auch noch sagen, wo der sich befindet.
Ja, wenn man von Auto aus ranrief, nicht. Aber wenn man erreichbar war, dann war das sehr schwierig. Also da musste man natürlich wissen, wo der sich befindet, in welchem Punktbereich. Da war dann auch ein Fräulein vom Amt, das rief man dann eben an dort, also in Celle oder in Hannover oder irgendwo, wo es eben solche Stationen gab, in Hamburg. Und dann sagte man, man möchte den Teilnehmer so und so sprechen. Und dann war der vielleicht erreichbar.
In München? Und wenn er in München war?
Ja, wenn er in München war, auch. Man musste nur vorher wissen, dass er in München war. Und das zog sich ja durchs ganze
B-Netz. Also der normalerweise in Hamburg wohnte, aber jetzt mal zufälligerweise in München war. Das musste man wissen.
Ja, ich wohnte zum Beispiel in Hannover damals und bin nach Nürnberg umgesiedelt sozusagen. Und da musste man das wissen. Wenn ich dann in Wackersdorf war oder ich war in München, dann konnte man durchaus in Nürnberg anrufen, es passierte nichts.
Konnte man das nicht beim Fräulein melden, wo ich bin?
Nein, ich musste das meinen Teilnehmern sagen. Das heißt, ich musste vorher wissen, wer mich anrufen will.
Oh je.
Dem musste ich sagen, welche Strecke ich jetzt gerade fahre und in welchen Städten ich gerade vorbeifahre.
Also musste alle potenziellen Anrufer Bescheid sagen.
Aber ja, man konnte auch zur Telefonzelle gehen und jemand anrufen und sagen, ich bin jetzt da, kannst mich anrufen.
Ja, das hätte ich ja auch können, aber ich konnte ja vom Auto aus überall anrufen, das ging.
Sag mal, was hat das eigentlich gekostet?
Ja, Grundgebühr war 270 Mark.
Im Monat?
Das war also nicht wenig.
Im Monat.
Und dann gab es noch einen Funkkanalzuschlag. Also das war dann eine Gebühreneinheit pro Minute, ich weiß nicht. Das waren aber 12 Pfennig, glaube ich.
Also die zahlte aber, glaube ich, der Angerufene und der Anrufer.
Der Angerufene zahlte diese Gebühreneinheit.
Ja.
Also das ist gar nicht so neu, dieser Zuschlag, dieser Roaming-Zuschlag, den man bekommt als Anrufer, als Angerufener.
Und der Anrufer?
Der Anrufer, der zahlte die normale Gebühr, der musste also die Ortsnetzkennzahl vorweg wählen und dann eine 05 für die Funkrufnummer. Und dann, wenn ich dann da war, also zum Beispiel in München, war das 089 und dann musste er 05 wählen und dann meine Funkrufnummer. Und dann konnte er mich da erreichen.
Aha, wie oft hast du dann am Tag telefoniert mit diesem Telefon?
Gar nicht oft. Ich habe mir eben dieses Eure-Signal gekauft.
Und dann hast du dich anpiepsen lassen und dann hast du
telefoniert. Ich konnte mich anpiepsen lassen. Da gab es Eure-Signal Nord, Eure-Signal Mitte und Eure-Signal Süd.
Wolfgang Nölke,
und
das war später. Am Anfang war das Eure-Signal bundesweit einheitliche Nummer. Und als dann zu viele Teilnehmer da waren, hat das nicht mehr funktioniert.
Ja,
und dann wurde Deutschland dreigeteilt.
Das hieß Eure-Signal Siegen, das weiß ich noch.
Ja,
ja, ja. Da gab es eine einzige Nummer. Und dann wurden das aber zu viele Anrufer
oder
Teilnehmer.
Und dann wurde das freigeteilt. Ja.
Also ich habe es bis zum Schluss noch gehabt, dieses Eure-Signal, weil das ganz praktisch war. Denn Handys gab es ja noch nicht. Es war ja wirklich diese schwere Mobiltelefonzeit.
Handys, die kamen ja sehr
viel. Ich hatte eine schwedische Freundin, mit der war ich so Anfang der 80er Jahre unterwegs in Deutschland in die Schweiz. Und die holte plötzlich ein kleines Handy aus der Tasche.
Wie?
Da gab es das nämlich schon. Und die konnte über das Schweizer Telefonnetz eben mal in Schweden anrufen. Ich habe vielleicht Augen gemacht. Ich wusste das nicht.
Und das konntest du mit deinem Autotelefon überhaupt nicht, ne?
Überhaupt nicht. Ich konnte allerdings mit dem Autotelefon in Luxemburg und da konnte ich telefonieren. Ich habe auch damals
durfte nicht.
Durfte ich nicht, aber konnte. Ja.
Wieso durfte man nicht im Ausland telefonieren?
Du hast keine Funkerlaubnis im Ausland gehabt. Das ist, wenn du nach Holland gefahren bist, das ging ja teilweise von Amsterdam bis nach Deutschland, aber es war verboten und es hat Leute gegeben, die sind von den Holländern aufgespürt worden und die sind verknackt worden. Die mussten einiges zahlen.
Musste man das Autotelefon ausbauen vorher? Oder
so? Nein, du musstest es abschalten, Sicherung raus oder so und dann durftest du fahren.
Das ist ja alles
für Reisen in die DDR musste man das ausbauen.
Alles nicht zu fassen.
Nach Berlin einfach, ne?
Und dann gab es ja nur 27.000 B-Netztelefone. Mehr war nicht drin gewesen.
Und vor allen Dingen gab es keine freien Kanäle. Also dieses Prozedere, einfach mal vom Auto aus anzurufen, das war sehr, sehr schwierig. Da gab es so eine S-Taste, also da musste ich einen Suchlauf starten, wenn ich vorher die Nummer eingegeben habe. Und dann passierte meistens gar nichts. Also in größeren Städten, wo viele Funkteilnehmer waren, dann passierte nichts. Also wenn ich irgendwo auf dem Land war, ging das schon mal eher. Aber man hatte ja Reichweiten von manchmal sogar bis 100 Kilometer oder 150 Kilometer.
Ja.
Es gab ja nur ganz wenige Funkstationen.
Und du hast ja auch niemals Gedanken darüber gemacht, dass man dich leicht abhören konnte. Das war ja
man konnte alles mithören.
Also
mit einem normalen Funkempfänger, das war ja so im Amateurfunkbereich oder so ein bisschen drüber, glaube ich, bei 145 bis 160.
Nee, 145 bestimmt nicht. Das war 150 bis 160 Megahertz.
Ja. Also bis knapp 160.
Ja,
und da konnte man, wenn man das ein bisschen umstrickte, konnte man jegliches Gespräch mithören, weil das auch auf FM moduliert war. Und also ich habe mir schon überlegt, was ich da sage.
Ja, also das, was hier passiert, gerade im Studio und auch in Berlin, wir müssen jetzt aufpassen, dass das Deutsche Museum nicht kommt und uns Verträge gibt. Irgendwie oder uns in die Asservatenkammer steckt.
So alt bin ich ja nicht.
Als lebende Fossilien, denn das weiß doch kaum einer, was wir hier erfahren haben. Also es war sehr schön, Wolfgang, dass wir das mal hier so besprochen haben mit jemandem, der so richtig in der Praxis drin war. Du musst aber als freier Redakteur damals viel Geld verdient haben, denn 270 Mark fürs Telefon im Monat.
Ja, ich habe damals viel verdient, das muss ich einfach mal sagen. Und ich hatte gesagt, ein Gespräch, einen Monat und eine Geschichte, da waren die Gebühren dann schon mal raus. Und ich habe mehrere Geschichten gemacht als nur diese eine. Es hat sich gelohnt, also das muss ich sagen. Trotz dieser Wartezeit und dieser Geduld, die man haben musste, um überhaupt eine Verbindung aufbauen zu können.
Herzlichen Dank, Wolfgang.
Wir sehen uns auf jeden Fall auf der IFA in Berlin, auf der Funkausstellung.
Und das ist eine Drohung.
Herzlichen Dank auch.
Ja, bitte. Tschüss. Tschüss.
Wir machen hier weiter mit dem Herrn Schäuble und mit seinem Bundestrojaner.
Also der Bundestrojaner ist ja ein Thema, was aus der Presse nicht wegzubekommen ist, auch wenn die gesetzlichen Grundlagen dafür noch gar nicht geschaffen wurden.
Aber der Schäuble will immer wieder und immer wieder, er will das Grundgesetz ändern, damit sein Bundestrojaner loslegen kann.
Ja, nicht nur das, er will ja alles Mögliche ändern. Ich weiß nicht, was diesen Mann antreibt, aber ich würde ihm doch mal längere Zeit Urlaub empfehlen. Vielleicht wird er etwas ruhiger.
Also der Bundestrojaner, habe ich drüber nachgedacht. Wird es überhaupt den Leuten gelingen, dieses Teil in die Welt zu setzen, ohne dass wir es aufspüren können? Also gut, wenn er da mit den Virenscannern, Herstellern da schlimme Geschäfte macht, irgendwie, dass die Signatur durchlassen in ihrem Programm. Aber es wird auch andere Leute geben, die können da sowas Ähnliches. Und die werden ihn doch finden, diesen Bundestrojaner.
Ich glaube, wir müssen erstmal so ein bisschen die Begriffe klären. Also ein Trojaner und ein Rootkit sind sicherlich in irgendeiner Art verwandt, wobei der Trojaner in der Regel einen Zugang haben muss. Der kommt als Anhang, als PDF, als E-Mail-Anhang, als was weiß ich auch immer. Möglicherweise als Update von irgendeiner Software, möglicherweise auch über, ist zumindest denkbar, über die Steuerformular-Software oder sonstige Sachen. Also der bekommt Zugang, sagen wir mal in Anführungszeichen, legal auf meinen Rechner, auch gegen meinen Willen, aber dennoch auf einem offiziellen Weg. Ein Rootkit ist wesentlich gefährlicher in dieser Richtung. Ein Rootkit ist ein Bündel von Programmen, Wissensdatenbanken, zum Teil KI-Elemente drin. Und dann, das geschieht folgendermaßen. Erstmal wird getestet aufgrund von diesen Wissensdatenbanken, Fehlerdatenbanken, welche Ports bei mir offen sind, wo ein Zugang von außen zu einem Rechner zu erreichen ist. Das Dumme ist ja, wenn ich am weltweiten Netz teilnehme, dann muss ich ja nach draußen gehen und ich will ja auch Daten hereinhaben. Also müssen irgendwelche Türen offen sein. Diese Türen werden natürlich überwacht und dennoch unsere Betriebssysteme, auch wenn es Unix oder Linux ist, die sind noch lange nicht perfekt. Die haben viele, viele Lücken. So, und jetzt wird als erstes mal über diese Wissensdatenbank eine solche Lücke gesucht. Diese Lücke wird dann genutzt, um ein Installierprogramm auf den Rechner zu bringen.
Aber das merke ich doch, oder?
Das merkst du erstmal nicht. Sobald diese Lücke da ist.
Ich könnte es doch merken, dass was Falsches kommt.
Nein, das geht so schnell. Du kannst es selbst erstmal nicht merken. Wenn dieser Installiervorgang dann abgeschlossen ist, dann hat er gleich mehrere sogenannte Backdoors, hat also nichts mit dir zu tun, Hintertüren installiert. So, über diese Hintertüren, die dann von innen geöffnet werden, da können zum Beispiel Ports geöffnet werden, werden dann im nächsten Schritt Programme, könnte man sagen, ausgetauscht. Du kannst dir vorstellen, wenn du dir die Directory ansiehst von irgendeinem Programm, das dafür verwendete Programm, welches dir die Directory zeigt, wenn du das veränderst und sagst, pass mal auf, wenn du jetzt Programme findest, die so und so markiert sind, dann zeige die nicht an. Wenn du Systemprogramme hast, die dir auflisten, welche Prozesse irgendwo laufen und du tauschst die aus und veränderst die und sagst, pass auf, wenn die und die Merkmale da sind, dann zeige diese Systemprogramme nicht an. und eine ganze Menge andere Dinge noch tust, wenn du die Logdateien, wann was installiert wurde, durch ein Wäschereiprogramm schickst und das holt alle diese Aktivitäten, die sich da installiert haben, heraus und lässt nur noch eine saubere Logdatei übrig, dann ist es ganz schwer, etwas zu finden. Wichtig ist, diese Rootkits arbeiten auf Administratorebene. Das heißt, die versuchen also, Administratorrechte zu erhalten.
In der Nähe des Kernels, oder? Wo sind die?
Teilweise auch im Kernel und verstecken sich dann durch diese eben beschriebenen Maßnahmen, dass sie also von anderen Programmen nicht mehr gesehen werden können. Die tauschen andere Programme aus, modifizieren die, ändern irgendwelche Datensignaturen und so weiter. Wenn so etwas einmal auf dem Rechner ist, ist es nahezu unmöglich, das wieder herauszubekommen. Es muss auf jeden Fall unter Windows die Platte formatiert werden, das Betriebssystem sauber neu aufgespielt werden. Unter Linux muss man auch das Betriebssystem neu aufspielen und sehr, sehr vorsichtig sein. Am besten bootet man dann von einer CD-ROM, die in der Regel unverdächtig ist, von der man weiß, dass sie sauber ist, und sucht dann erstmal nach solchen Programmen. Nur diese Suchroutinen wiederum, die werden im Speicher von dem Rootkit abgefangen, verändert, so verändert, dass sie das Rootkit selbst nicht mehr anzeigen. Also es ist eine ganz gefährliche Sache.
Jetzt verstehe ich so ein bisschen, ich habe das mal gelesen, nicht ganz verstanden. Da gibt es wohl irgendeine Dame, die sich besonders gut mit Rootkits auskennt und die hat man herausgefordert. Man wollte der sagen, du mach mal ein Rootkit rein und wir finden das. Denn ja auch Virenscanner werben ja damit, dass sie Rootkits-fähig sind, dass sie also Rootkits finden würden.
Naja, das ist also ziemlich übertrieben. Und Virenscanner in der Regel kann es nicht. Denn sobald der Virenscanner anfängt, dann sagt der Rootkit, aha, da kommt einer, sucht irgendetwas und versteckt sich vor dem. Also das Tarnen, das Rootkit tarnt sich ja selbst im Speicher und ist durchaus in der Lage, sich so zu verstecken, dass man es mit einem normalen Programm nicht findet. Es gibt spezielle Scan-Programme, die aber wieder nur für bekannte Rootkits taugen.
So, aber die Geschichte geht weiter, dass diese, ich glaube, es waren zwei, die das finden wollten von dieser Dame, diese Rootkit. Die Dame hat dann, bevor sie es machen wollte, Bedingungen gestellt, dass das und das geändert werden muss und so weiter und so weiter. Also sie war nicht mit einverstanden, dass man diesen Test da macht. Vielleicht kann man es doch finden.
Man kann sicherlich einige finden, aber hundertprozentig, solange unsere Betriebssysteme so schlecht sind, und da schließe ich alle ein, wie sie heute sind, schlecht im Sinne von fehlerhaft, offene Lücken, grobe rechte Strukturen, dass ich also für bestimmte Dinge, die ich auf dem Rechner machen muss, plötzlich Administratorrechte bekomme, obwohl sie gar nicht notwendig sind. Ich brauchte nur ein oder zwei Schreibrechte irgendwo. Solange diese Betriebssysteme so schlecht sind, werden wir immer Rootkits haben. Und es ist eigentlich an der Industrie und an den Entwicklern ganz klipp und klar, diese Lücken zu schließen, sauber zu programmieren und so zu arbeiten, dass es übersichtlich klar strukturiert ist. Und weiterhin ist es wichtig, dass alle unsere Programme, die laufen, selbst die Prozesse, die laufen, eine digitale Signatur haben und dass die Schlüssel für diese Signatur auf einem nicht vom Rechner, von irgendeinem Programm zugänglichen Bereich liegen, zum Beispiel auf einer CD-ROM, und dass man die Programme, bevor sie gestartet werden und nachdem sie gestartet sind, überprüft. Dieser Aufwand ist natürlich riesig. Den betraut kaum einer, höchstens in Hochsicherheitsbereichen, und deswegen haben wir gegen Rootkits heute meiner Meinung nach keine Chance. Ausnahmsweise werden wir einen finden.
Mit Rootkits zu arbeiten bedeutet mehr als mit Trojanern zu arbeiten. Rootkits sind nicht ganz so leicht zu programmieren, schätze ich mal. Wie Trojaner, da gibt es ja Vorbilder.
Rootkits lädt man sich aus dem Internet. Da gibt es diese ganzen Wissensdatenbanken und Rootkit. Das ist ja der Kit, der Bausatz, mit dem man eine solche Programmpalette programmieren kann. Das ist relativ einfach. Das gehört kein großes Wissen dazu.
Aha, schon wieder etwas, wo man aufpassen muss. Und vielleicht beschäftige ich mich auch mal mit Rootkits und dann kriegst du ein Rootkit von mir.
Also mir wäre es lieber, du würdest
ja. Und zwar möchte ich nochmal daran erinnern, du hast versprochen, wenn der Bundestrojaner kommt, zumindest in Linux-Systemen, den ausfindig zu machen und dann die Deutschland-Hymne zu spielen. Und wir stehen alle auf und verneigen uns vor Herrn Schäuble.
Gut.
So, jetzt geht's weiter in der Sendung.
Du siehst, wie sicher ich bin, dass er nicht kommt.
Ich glaube, dass wir alle darunter leiden, dass wir Computerprogramme haben oder Betriebssysteme haben, die nicht fehlerfrei sind. Und man kann wahrscheinlich auch heutzutage kein ganz fehlerfreies Betriebssystem bauen. Aber es gibt Leute, die machen sich Gedanken darüber, wie man Software ohne Fehl und Tadel und Betriebssysteme ohne Fehl und Tadel wohl hinkriegen kann. Wir sind verbunden an die Uni Saarbrücken mit Tom Inderrieden. Und das BMFT unterstützt Ihr Projekt mit 12 Millionen und Microsoft lässt bei Ihnen auch forschen. Um was geht's denn da?
Ja, hallo, erstmal schönen guten Tag. Bei Verisoft XT, unserem Forschungsprojekt, geht es darum, Methoden und Technologien zu entwickeln bzw. auf ein industrielles Niveau zu bringen, die es einem erlauben, die konventionelle Methodik des Testens, simulationsbasierten Testens, wie wir sie derzeit haben, durch etwas Besseres zu ersetzen, nämlich diese formale Verifikation und die es uns damit ermöglicht, Computersysteme bereits im Entwurf als fehlerfrei zu zeigen.
Das heißt, Sie zeigen, dass keine Fehler da sind.
Ganz genau. Während also beim Testen sucht man ja immer nach dem nächsten Fehler und nach dem übernächsten Fehler. Man weiß dann immer, man hat 12 Fehler gefunden, 100 Fehler gefunden. Aber man endet halt mit diesem Nadel im Heuhaufen-Problem. Man weiß nie, habe ich jetzt wirklich den letzten Fehler gefunden oder gibt es noch 10, 20 andere. Während wir mit der formalen Verifikation, also einen anderen Ansatz wählen, wir zeigen die Abwesenheit von Fehlern und sagen dann zum Schluss, jawohl, dieses Design erfüllt seine Anforderungen, die Anforderungen, die an das gestellt werden, erfüllt ist ohne Fehler.
Also ich muss sagen, das habe ich nicht verstanden.
Das ist legitim. Also lassen Sie mich mal kurz erklären, was beim Testen geschieht, dann erkläre ich Ihnen, was wir tun. Beim Testen baut man ein System und überlegt sich, naja, wo kommt das später zum Einsatz? Und dann steckt man möglichst viele Daten rein und beobachtet, was kommt an Daten aus diesem System raus. Und dann guckt man, sind die Daten, die da rauskommen, das, was ich mir vorher auch erwartet habe, was da rauskommen soll. Jetzt sind heutzutage Computersysteme so komplex, dass man zum Beispiel die neuesten Cell-Prozessoren von IBM, die kann man vielleicht noch so 50 Sekunden bis eine Minute überhaupt vollständig simulieren und das auch nur mit Hallen voller Rechner und massivem Hardwareaufwand. Also man sieht, wenn man das Ding eigentlich länger wie eine Minute betreibt, ist man irgendwo schon in einem nicht getesteten Zustand. Was wir also tun bei Verisoft ist, wir gehen hin und formulieren in der Sprache der Mathematik, die ist also sehr hochpräzise, die erlaubt keine Mehrdeutigkeiten, formulieren wir die Erwartungen und die Anforderungen an ein System und zeigen dann auch mit mathematischen Hilfen, mathematischen Werkzeugen und Methoden, dass das System diese mathematische Anforderung genügt und führen dann einen Beweis, wie man ihn klassisch früher in der Schule geführt hat. Und zum Schluss steht da Quod erat demonstrandum und man hat mit Hilfe der Mathematik gezeigt, dieses System enthält keine Fehler mehr.
Das heißt also, Sie beschreiben ein Programm mathematisch und wenn das dann funktioniert, dann sagen Sie, da kann kein Fehler mehr drin sein.
Ganz genau. Also ich meine, der Computer ist ja ein rechnendes Wesen, to compute, eigentlich ja auch für berechnen, etwas berechnen. Der Computer bietet sich also dafür an, Hardware und Software, das Ganze in die Sprache der Mathematik zu überführen. Computersprachen sind ja auch immerhin noch sehr nah an der Mathematik. Und ja, das Verhalten, das man erwartet, das fällt einem dann schon etwas schwerer. Das ist von der abstrakten Ebene, wo man, naja, der Airbag soll in 30 Millisekunden ausgelöst werden. Aber auch das geht, in die Sprache der Mathematik zu überführen. Und dann hat man quasi zwei Formeln und man zeigt, dass die eine Formel, dass das System, die Mathematisierung des Systems, diese Formel erfüllt.
Im Grunde genommen ist es ja ähnlich wie die Methode der finiten Elemente, wenn ich also an irgendetwas beschreiben will, zum Beispiel ein Auto und einen Crashtest und so weiter, dann zerlege ich das in ganz, ganz kleine Stückchen. Denn diese kleinen Stückchen können Sie ja auch mathematisch beschreiben und testen. Aber jetzt haben wir ja viele dieser kleinen Stückchen, viele dieser Prozesse im Rechner, viele Programmabschnitte. Was ist denn, wenn man die dann später zusammenfügt? Sind Sie dann immer noch sicher, dass das funktioniert fehlerfrei?
Das ist eine sehr gute Frage. Also eines der großen Probleme, mit dem sich formale Verifikation beschäftigt, ist die Modularisierung. Das heißt, wie kriege ich ein großes, komplexes System in so viele einzelne Module zerlegt, dass diesen einzelnen Module, wie Sie es bereits gesagt haben, handhabbar bleiben und dass die Komposition dieser einzelnen Module immer noch das Gesamtsystem, darstellt und dass man sich auch darauf verlassen kann. Das ist eine Theorie, die ist mittlerweile recht gut erforscht und auch recht gut durchdrungen, würde ich mal sagen, in der Theorie. Da sind wir jetzt gerade dabei, dass einer der Forschungsaspekte von Verisoft XT, das jetzt auch in eine Werkzeuglandschaft zu gießen. Das heißt, dass die Werkzeuge, die Computer-Software-Werkzeuge in der Lage sind, ein komplexes System in viele kleine Teile zu zerlegen und diese auch nachher wieder zu dem Gesamtsystem verlässlich und mit mathematischer Verlässlichkeit zusammenzusetzen, sodass man dann eine Gesamtaussage für das System auch bekommt. Eine Korrektheitsaussage.
Mich interessiert nochmal die Frage, ich lese hier gerade von aus Ihrer Pressemitteilung oder was das ist, in puncto Betriebssystem, die Software im Härtetest, gibt es 6 Millionen Codezeilen und da können sich natürlich auch Fehler einschleichen und der Hypervisor, was ist das denn jetzt eigentlich? Ist es ein zusätzliches Programm, was eigentlich noch ein Betriebssystem im Betriebssystem ist?
Na, ich würde sagen, es ist also mit Sicherheit ein zusätzliches Programm. Es ist eher ein Betriebssystem für Betriebssysteme. Also heutzutage sind vor allem die Serverlandschaften sind ja nicht mehr nur mit einem Prozessor ausgestattet, sondern es sind viele Multiprozessoren drin. Und der Hypervisor ist so eine Schicht, eine Virtualisierungsschicht, die es also einem erlaubt, mehrere Betriebssysteme gleichzeitig auf einer Hardware-Plattform, auf einer Multiprozessor-Plattform zu betreiben. Das heißt, Sie können zum Beispiel mehrere Windows-Server-Versionen nebeneinander laufen lassen, aber auch zum Beispiel Linux parallel zu einem Windows.
Und was macht der Hypervisor? Der ermöglicht das jetzt?
Der Hypervisor stellt natürlich erstmal, wie gesagt, diese Virtualisierungsschicht zur Verfügung. Das heißt, er vermittelt salopp gesagt jedem Betriebssystem den Eindruck, als würde es alleine auf diesem Rechner laufen, als hätte es die ganzen Ressourcen für sich allein. Auf der anderen Seite stellt es aber auch sicher, dass ein Betriebssystem nicht versehentlich oder absichtlich die Daten des anderen Betriebssystems zerstört oder überschreibt oder auch nur darauf Zugriff hat und stellt also sozusagen auch eine Separierungsschicht dar, die verhindert, dass die Betriebssysteme miteinander in Konflikt geraten, die darauf laufen. Sie sehen also, der Sicherheitsanspruch an ein solches Programm ist sehr, sehr hoch, weil wenn da ein kleiner Fehler drin ist, das dazu führt, dass das gesamte System, egal welches Betriebssystem oben drauf sitzt, ob das jetzt Linux oder Windows ist, nämlich crasht.
War denn Verisoft schon dabei bei der Entwicklung von Vista?
Nee, Verisoft war leider nicht dabei bei der Entwicklung von Vista.
Ah, jetzt verstehe ich so einiges.
Aber auch der Hypervisor ist schon in einem sehr finalen Stadion und er ist auch schon sehr gut getestet von Microsoft. Nichtsdestotrotz sind wir natürlich froher Dinge und Hoffnung, dass wir da noch Fehler finden, die Microsoft noch nicht gefunden hat. Und die sind natürlich jetzt daran interessiert, auch mal rauszufinden, ja, das haben wir jetzt wirklich, also die haben da wirklich massiv Ressourcen reingesteckt, das zu überprüfen und zu testen. Also da sitzen die besten Programmierer von Microsoft dran. Und die sind natürlich von Microsoft jetzt auch interessiert dran. Naja, sind die wirklich besser? Können die uns hier noch was zeigen, was wir Top-Programmierer weltweit nicht gefunden haben?
Könnt ihr das?
Ja, wir sind natürlich guter Dinge. Ich meine, wir haben den Code jetzt hier liegen. Ich meine, Ende des Jahres wird er auch schon verschickt, also wird Bestandteil der Windows-Server-Software der nächsten Generation sein. Und da sind wir mal gespannt, ob es irgendwann mal einen Patch geben wird, der dann halt die Fehler korrigiert, die wir in Verisoft XT gefunden haben. Also wir sind guter Dinge. Wir haben das ja schon Erfahrung aus der Hardware-Verifikation aus den letzten 4 Jahren. Und da sind uns einige Fehler ins Netz gegangen, die also dem klassischen Testen einfach durchgeschlüpft werden und die teilweise halt auch wirklich zu enormen Problemen geführt hätten und auch zu massiven Kosten in der Korrektur geführt hätten bezüglich Compiler-Anpassungen.
So. Wenn alle Probleme erkannt sind, alle Fehler ausgemerzt sind, wäre ein solches Betriebssystem, egal wie es heißt, dann sicher auch gegen Angriffe von außen, zum Beispiel Trojaner oder Viren?
Na, wenn man sich mal so ein Szenario vorstellt, wo das der Fall wäre, dann könnte man so ein kleines, super sicheres Betriebssystem haben, das nur die privaten TANs verwaltet oder die Zugangsdaten zu Online-Banking verwaltet. Und man hat Windows Vista, das die schöne bunte Klick-Oberfläche zur Verfügung stellt für die Online-Banking-Software. Und der Hypervisor würde Ihnen, ein korrekter Hypervisor würde Ihnen zum Beispiel die Garantie geben, dass die Kommunikation von diesem Windows Vista mit der Online-Banking-Software auf jeden Fall sicher wäre. Das heißt, selbst wenn das Windows Vista gehackt wäre, würde die Kommunikation mit diesem kleinen sicheren Betriebssystem nur stattfinden, wenn das kleine sichere Betriebssystem dem Ganzen auch zustimmt und diese Kommunikation überprüft und verifiziert hat. Also
ja, Herr Inderin,
ja?
Ich muss gestehen, ich habe es mehr verstanden.
Ja?
Und ich finde es ganz toll, dass es doch in Zukunft vielleicht was Sicheres gibt und wir uns keine Gedanken mehr machen müssen, ob unser Geld abgezockt wird. Vielen Dank nach Saarbrücken.
Gern geschehen. Danke Ihnen.
Ja, wir sind fast am Ende der Sendung angekommen. Das geht recht schnell, muss ich sagen.
Naja, es waren auch schwierige Themen dabei diesmal und manchmal muss man sich Sachen auch 2 oder 3 Mal anhören, bis man versteht, worum es geht. Es ist ein schwieriges Thema, wenn man im Betriebssystem nach Nicht-Fehlern sucht, um Fehler auszumerzen.
Aber schön ist doch, dass es da ein neues Betriebssystemprogrammchen gibt dabei, was mehrere Betriebssysteme zulässt.
Ja, sowas gibt es ja schon länger. Wichtig ist, dass diese Sachen auch sicher funktionieren und auch die einzelnen Ebenen untereinander abschotten können. Aber das wird die Zukunft zeigen, wie es funktioniert, wie wir es zum Laufen kriegen. Wir
haben letztens gezeigt in einer Fernsehsendung, dass bei uns der Daumen hoch geht und wir nicht nur so tun.
Machen wir aber immer, ganz ehrlich.
Und dann haben wir ja eingeführt als offizielle Bezeichnung das EBÜB. Das war's für heute. Tschüss.
EBÜB.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf. Technik: Manfred Kläuber. Produktion: Anja Arp. Eine Internetsendung von Media 01 Köln 2007.